So, wir setzen da nahtlos fort und ich habe das angesprochen, dass Sendung wirklich das zentrale Anliegen des Paulus ist. Er ist vor allem Botschafter des Glaubens und Theologie ist für ihn eine Funktion der Mission. Theologie ist so gut, wie sie jemanden in Bewegung setzt, sonst ist es einfach nur, mir fallen ein Haufen böse Begriffe ein, ist einfach nur dummes Zeug. Er nennt sich selber auch einen Apostolos. Ich bin Bote, ich bin Botschafter, Gesandter. Kletos, berufen und ausgesondert zu predigen das Evangelium. Evangelium selbst steht, Evangelium steht aber nicht Evangelium Gottes. Er sagt, das ist meine Verantwortung. So, das wäre ein Anliegen. Ganz wichtig, Sendung. Hier schreibt ein Apostel. Das zweite Anliegen, auch ausgesprochen spannend, ein geistlich-seelsorgerliches Anliegen, und das ist, es gibt für die ganze Welt nur ein Evangelium. Und dieses Evangelium gilt Juden und Heiden, wobei Paulus des Öfteren oder sehr oft für Heiden das Wort Griechen verwendet. Also ein Evangelium, es gilt Juden und es gilt Heiden oder den Griechen. Und die entscheidende Sache da drinnen ist, dass im Evangelium Gegensätze zueinander gefunden haben, wie sie größer überhaupt nicht denkbar sind. Juden haben an sich keinen Kontakt mit Heiden gewollt. Es gab es sporadisch, aber für ganz viele Juden waren die Heiden das absolute No-Go. Für Juden waren die Heiden Leute, mit denen sitzt man nicht am Tisch, mit denen, da geht man nicht ins Haus. Von Heiden lässt man sich nicht einmal die Haare schneiden, weil man nicht weiß, ob der nicht vielleicht einen Stock tiefer noch ansetzt. Einer heidnischen Frau steht man nicht bei in der Geburt, denn da kommt ja nur ein weiterer Heide zur Welt. Also da gibt's Heftigkeiten und Unsäglichkeiten, auch wie sich Judentum vom Heidentum abgegrenzt hat. Das war wirklich hart. So, und jetzt passiert natürlich das Spannende. Die finden zum Glauben an den Messias Jeschua. Juden glauben an Messias Jeschua, werden messianische Juden, wie wir heute sagen würden. Und dann landet dieses Evangelium auch bei den Heiden. Und sie nehmen es an. Und auf einmal heißt du, Leute in einer Gemeinde sitzen, nebeneinander, am gleichen Tisch, gemeinsam essen. Und die müssen sich vertragen. Und sie kommen aus Hintergründen, die sind denkbar unterschiedlich. So, und das ist die große Frage. Wie kommt man zusammen? Und eine Sache macht Paulus zunächst einmal klar. Es gibt nur ein Evangelium. Und dieses eine Evangelium gilt Juden und Heiden. Und er wird es ein paar Stellen im Brief noch auch aufgreifen. Die aus den Heiden sind in diesen Ölbaum Israel eingepfropft. Könnt ihr euch Knopf im Hinterkopf machen? Es gibt keine Heidenkirche. Das ist Mumpitz. Es gibt uns aus den Heiden nur eingepfropft oder eingepflanzt in diesen Ölbaum Israel. Anders gibt es uns nicht. Du findest noch ein Dutzend andere Bezeichnungen, die deutlich machen, Christus hat aus beidem, Juden und Heiden, eins gemacht. Ein neuer Mensch, Epheserbrief. Und da ist von einer neuen Menschheit die Rede, nicht vom individuellen neuen Menschen immer. Ein Volk Gottes. Aus zweien ist eins geworden. Ein Tempel, Behausung Gottes in dieser Welt. Eine Braut. Ein Haushalt. Es ist eins geworden. auch wenn du es noch unterscheiden kannst. Ein Leib, viele Glieder. Ein Volk, Israel, hat auch viele Stämme gehabt. Das heißt, die entscheidende Lektion ist, in Christus sind wir eins. Und es gibt keine Heidenkirche. Diese ganze Theologie, die davon redet, dass Israel ersetzt wurde durch die Heidenkirche und die Zeit Israels abgelaufen ist, weil es Messias verworfen hat und dieses Israel jetzt nicht nur beiseite gesetzt ist in Warteposition, sondern das ist aus, over and out, vorbei. Israel hat seine Chancen gehabt, hat eine Geschichte, die Geschichte ist zu Ende. Das hauptsächliche theologische Swing, vor allem in der Reformierten, aber auch in der lutherischen Kirche, bei den Katholiken sowieso. Das ist eine der größten Irrlehren, die man sich überhaupt vorstellen kann. Als hätte die Heidenkirche Israel ersetzt. Und alle Segnungen Israels wären auf die Heiden übergegangen. Die Flüche übrigens hat man Israel gelassen, gell? Charmant, wie wir sind. Und was sich die Heidenchristenheit dann im Laufe der Kirchengeschichte zum Thema Israel und Judentum und Antijudaismus einfallen hat lassen, das ist unsäglich, erbärmlich und erbarmungslos gewesen. Kirche ist schwerst schuldig geworden an Israel. Also nochmal, und ihr lest das in Römer 11, wo ganz klar zur Sprache kommt, dass wir aus den Heiden als wilde Zweige, Römer 11, Vers 17, als wilde Ölzweige in den Ölbaum eingepfropft worden sind. Und wir haben Teil bekommen an der Wurzel. Wir aus den Heiden leben von Israel. Jetzt nicht das nationale Israel heute, bitte, gell? Mit Israel meine ich immer in dem Sinn Juden, die an den Messias Jeshua glauben. Das ist Israel. Das nationale Israel ist eine andere Geschichte. Hochkomplex und unlösbar. Aber Paulus sagt, wir sind aus den, oder ihr aus den Heiden, ihr seid da in diesen Ölbaum hineingepfropft worden. Dieser Ölbaum, der bestand aus den Wurzeln, das waren die Patriarchen, die Väter. Dann kam da der Stamm, der daraus gewachsen ist, das sind die Könige und die Propheten. Dann gab es Zweige und von diesen Zweigen sind welche, bildlich gesprochen, dann auch gläubig geworden an den Messias Jeshua natürlich. Andere nicht. Und die Nichtgläubigen, die wurden abgehauen. Doch, es gibt das schon, dass da die Zweige daneben liegen. Aber viele sind auch gläubig geworden. Und ihr aus den Heiden, wir aus den Heiden, sind als wilde Zweige in diesen Baum hineingepfropft worden. Und da wuchern und wuscheln wir da jetzt. Und er sagt ganz interessant, wir haben Teil bekommen an Israel. Heißt, wir leben aus den Heiden von Abraham her. Wir leben von den Vätern her. Wir leben von den Königen her, wir leben von den Propheten her. Wir brauchen die Wurzeln, den Stamm und den Saft Israels. Ohne Israel gibt es keine Heidenkirche. Funktioniert überhaupt nicht. Denn Jesus kam aus Israel. Jesus war ein Jude, kein Europäer, kein Grieche. Und Jesus hat erfüllt, was im Alten Testament verheißen wurde. Er war immer die Erfüllung dessen, was im Alten Testament angekündigt wurde. Das heißt auf gut Deutsch nichts anderes. Es gibt uns nur als Zweige an diesem Stamm Israel. Wir leben von Israel. Nur in Klammern. Ja, mit dem Kollegen werden wir es eh besprechen. Aber nur in Klammern einmal dazu. Wenn wir aus griechischem Geist das Evangelium sehen, dann zimmern wir uns einen Jesus zurecht, den es nicht gibt. Und ich, nein, ich will nicht grob sein, aber was wir heute so haben, so dieser fiktionale Jesus, der ist schon ein bisschen ein Problem, gell? Der soll uns beglücken, der soll uns bestätigen, der soll uns bespaßen, der soll uns berühren, der soll uns beruhigen. Alter, so steht's nicht in der Bibel. Aus griechischem Geist heißt, der Mensch steht in der Mitte und formuliert seine Anliegen an Gott. Und so wie ich Gott brauche, so soll er sein. Und das Mantra, mit dem wir uns das dann zurecht singen, ist manchmal Lobpreis. Da wiederholen wir dieselben 9 Worte 11 Mal. Darum nennt man manche Lieder auch 9-11. Ich singe auch gern, keine Angst. Und es gibt sehr schöne Lobpreislieder. Aber es gibt halt auch das andere, gell? Man holt sich einen Jesus irgendwo aus seinem Herzchen hervor, wie man ihn gerne hätte. Und bei meinem Herrn muss ich damit rechnen, dass ich womöglich im Dienst des Evangeliums nicht im Bett sterbe. Das hat keiner mehr auf dem Schirm heute. Und dass ein Knecht eben dann doch jemand ist, der Leben lernt ohne Rechte. Und mein Herr verfügt über meine Zeit. Mein Herr entscheidet, ob ich eine Partnerschaft kriege oder nicht. Mein Herr misst mir das Eigentum zu. Und mein Herr sagt mir, wann die Arbeitszeit zu Ende ist und so weiter. Und mein Herr sagt mir, gut gemacht oder, naja, ist noch Luft nach oben. Wir müssen ganz vorsichtig sein, dass wir uns nicht so einen fiktiven, bedürfnisorientierten Jesus zusammenbasteln. Denn griechischer Geist, das ist eben, dass der Mensch steht im Zentrum. Ich bestimme über Gott. So, ich lasse schon wieder hier, sonst hole ich zu tief Luft zu dem Thema. Ich muss vom hebräischen Denken her, ich muss von Israel her begreifen, wer Jesus ist. Denn da sind die Vorlagen. Nicht in Bedürfnissen und nicht in Gedanken. So, also für Paulus klar, die aus den Heiden sind in den Ölbaum Israel eingepfropft. Anders kann man nicht Christ sein. Ich weiß, es gibt 2 große Dinge, die kann man gleich vorweg sagen. Israel hat als Wort mit auf den Weg bekommen, höre Israel. Ja, Schema Israel. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Höre. Griechisches Denken sagt, denk selber nach. Im griechischen Denken ist der Mensch Mitte und Maß aller Dinge. Okay? Da denkt sich Mensch Gott aus. Bist du abstrakter Denker, dann hast du einen Gott, der hat so viel Blut, wie halt Tinte irgendwo ist. Bist du ein bildhafter Denker, dann ist dein Gott fröhlicher Derwisch. Israel hat immer gesagt, hör mal hin, wer Gott ist. Nicht du denkst dir Gott aus. Okay? Kannst du? Zweiter Unterschied wäre auch noch, dass Israel immer sagen würde, prüfe du mich, Gott. Während griechisches Denken sagen würde, erkenne dich selbst. Gott, sag du mir, wie das bei mir ist. Griechisches Denken sagt, finde ich selber raus. Okay? Und da gab es natürlich jetzt eine Spannung, und darum bin ich bei diesem Punkt. Es gab eine Spannung natürlich. 2. Eine Spannung sind die Größenverhältnisse, die sich zu ändern beginnen. Ich weiß nicht, was Armin euch erzählt hat, Apostelgeschichte jedenfalls, es sind erstaunlich viele Juden zum Glauben gekommen. Also mindestens die Hälfte von Jerusalem zum Beispiel in den ersten paar Jahren. Zigtausend. Evangelium ist nicht einfach abgeperlt. Und dann ging es auch in die Diaspora. Und zunächst war das Bild eindeutig. Da ist dieser Ölbaum, Da sind viele Juden, die zum Glauben gekommen sind, büschelweise, wirklich. Und dann kommen so die ersten Heiden dazu, ein Stängel nach dem anderen. Und dann macht sich dieses Problem bemerkbar, dass Israel zunehmend das Evangelium von sich stößt und stagniert zahlenmäßig. Während die Heidengemeinde, die wächst und wächst und wächst und wächst, oder die aus den Heiden. Und so kommen von denen jetzt Büschel nach Büschel hinzu. Achaia, Mazedonien natürlich, geht dann runter oder rauf nach Kleinasien und geht dann drüber auch Richtung Rom. Also wie gesagt, viele Heiden kommen rein. Heute hast du ein Bild, das natürlich skurril ist. Damals war dieser Ölbaum mit den ersten Zweiglein. Heute ist der Ölbaum ungefähr so. Und das, was an Zweigen dran wuchert, also reicht so bis Micheldorf. Die Proportionen stimmen überhaupt nicht mehr. Aber das Prinzip ist nie aufgegeben worden. Habt ihr es? Auch wenn die Größenverhältnisse nicht stimmen, die Proportionen, vom Prinzip her, wir leben von Israel. Und das ist die eine Sache natürlich. Die zweite Sache, und da hat der Paulus dann gleich einen wichtigen Punkt, dass er sagt, ja, müssen denn jetzt, oder die Fragen gingen ja um, müssen denn die Heiden Juden werden, damit sie das Evangelium empfangen können? Und Paulus würde sagen, no, never ever. Aber einer, der aus den Heiden Christ wird, braucht das Alte Testament, um Christus und sein Evangelium zu verstehen. Er muss kein Jude werden. Gesetz nicht, Beschneidung auch nicht. Wobei, Gesetz müssen wir noch differenzieren. Aber er muss nicht Jude werden, er muss auch nicht koscher essen und sich an die jüdischen Speisevorschriften halten und so. Der kann essen, was er will. Oh, sagt der Jude, das tut jetzt weh. Kommen wir gleich hin. Nein, der kann essen, was er will. Er ist frei. Es geht nur ums Evangelium. Aus Gnade, Glaube, Sühne, Tod, Auferstehung, Leben Christi in mir. Das soll der Heide annehmen. Allerdings, er versteht es nur mit Israel. Das heißt, du musst nicht Jude werden, um dann Christ werden zu können. Aber als Christ musst du dich mit Judentum und Israel beschäftigen, damit du dein Christsein verstehst. Denn Jesus war ein Jude. Und das ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten oder wird verdrängt. So. Also, ein Evangelium für eine Gemeinde aus Juden und Heiden, und diese eine Gemeinde ist wahnsinnig unterschiedlich. Und jetzt mache ich ganz bewusst hier diesen Ausflug nach Römer 14, denn im regulären Betrieb kommen wir nie dahin. Ich bin jedes Jahr voller Hoffnung, aber vergiss mich. Und ich werde euch schildern, worum es geht. Ihr werdet schon merken, warum man nicht denke. Nicht, weil ich mich ständig verplaudere. Aber ich werde euch schildern, worum es geht. Und heute Nachmittag nehmt euch die Zeit und lest einmal Römer 14, das ganze Kapitel, und Römer 15, die Verse 1 bis 7. Nebentitel wäre Einheit trotz Verschiedenheit. Ja, so. Ich lese uns ein paar Texte und ihr habt das auf Seite 14 ganz hinten. Eine ganze Seite, fast alles ausführlich dargestellt mit vielen Unterpunkten. Man kann das wirklich erfassen. Und ich möchte uns das schildern, denn es ist wichtig. Titel ist noch von der Freiheit eines Christenmenschen. Abschnitt wäre Römer 14, Vers 1 bis 15, Vers 3. 13 oder je nachdem. So, und jetzt passt auf, das Thema, das hier verwandelt wird, das Thema, das hier verhandelt wird, dieses Thema kommt in einer ganzen Reihe Texte im Neuen Testament vor. Zum Beispiel Matthäus, steht alles hier, Matthäus 16, die Verse 18 bis 19. Binden und lösen. Gleiche Sache dann Matthäus 18, Vers 18. Auch die Sachen von Matthäus 23. Was ist denn verboten? Was ist denn erlaubt? Welche Lasten darf man denn auferlegen und so? Ganz stark Markus 7. Was macht einen Menschen unrein? Was er isst oder was aus seinem Herzen kommt? Und in diesem Text, Markus 7, Parallele ist dann Matthäus 15. In diesem Text, Markus 7, kommt Jesus auch mit einer ganz klaren Ansage. Er erklärte alle Speisen für rein. Paulus im Römer 14 ebenfalls. Nichts ist in sich unrein, wenn es um Speisen geht. Merkt ihr, worauf es hinausläuft? Dann hast du 1. Korinther 8 und 10, diese beiden Kapitel. Auch wieder die Frage, Götzenopfer, welches Fleisch darf man essen, was darf man trinken, woran darf man teilnehmen? Apostelgeschichte 15 habt ihr gehabt, ja? Welche Lösung hat Armin präsentiert? Worauf darf ein Christ Blutwurst essen, frage ich? Ja. Warum? Lass es. Weil es ihm schmeckt, ich weiß. Ganz ähnliche Sache, Apostelgeschichte 10 und 11, Kolosser 2, 16 und 17 und 1. Timotheus 4, die ersten 5 Verse, wo es auch wieder um Essen und Trinken und Speisen und so weiter geht. So, das klingt jetzt scheinbar furchtbar far out. Essen, Trinken, Speisen. War damals allerdings ein Thema. Und ich lese uns ein paar Verse. Römer 14. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen oder verwirrt die Gewissen nicht. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Klammer. Fängt schon an, spannend zu werden. Welches Fleisch ist gemeint? Ist das die vegane Vorstufe hier? Es gab Griechen zum Beispiel, die als Anhänger bestimmter philosophischer Schulen, aus denen sie gekommen waren, auf Fleischgenuss verzichtet haben. Also Vegetarismus ist uralt, nicht weit verbreitet, aber es gab das. Also einer würde sagen, nee, Fleisch geht bei mir überhaupt nicht. Grundsätzlich nicht. Der isst kein Fleisch, damit ist die Formulierung noch nicht ausgeschöpft. Es gab Griechen oder Römer, die gläubig geworden sind und weil sie vorher an Götzenkulten teilgenommen haben, wo konsekriertes Fleisch gebracht wurde, haben sie gesagt, so, ich bin jetzt Christ, Schluss, aus, Schnitt. Nichts mehr von dem, was damals war, ins neue Leben rübernehmen. Der isst deshalb kein Fleisch. Auch das gab's. Dann gab's andere, die gesagt haben, ich bin Jude, Fleisch geht für mich nur in ganz bestimmten Begrenzungen, nämlich das Fleisch reiner Tiere. Da hat er ein paar Kapitel in Levitikus. Was überhaupt nicht ging, zum Beispiel Schwein, noch viel weniger, wenn dieses Schwein im Rahmen eines Götzenopferfestes konsekriert worden war. Gell, die Handwerke, die waren alle in Gilden zusammengefasst. Jede Gilde hat ihren Schutzpatron gehabt, irgendeinen Gott. Diesem Gott hat man regelmäßige Feste gefeiert und da ging es wild zu mit Wein, mit Fleisch und noch mehr Fleisch. Und dieses Fleisch wurde dann den Götzen geweiht, konsekriert und sehr oft überhaupt nicht aufgebraucht. Landete dann entweder stark verbilligt oder überhaupt gratis auf dem Markt. Und hatte damit natürlich für viele Leute diesen Reiz, jetzt kriege ich günstig Fleisch. Auch für Christen. Heidenchristen. Die waren wiederum oft Sklaven oder einfaches Volk, ärmer, wenig begütert. Und die sagen, ha, Fleisch. Entweder wirklich als Sozialabgabe oder extrem verbilligt. Und dann holt er sich so ein Steak Jupiter und bringt das freudestrahlend mit in die Versammlung, vom Schwein ist es noch dazu, setzt sich neben seinem jüdischen Mitbruder, der auch Christ ist natürlich, und packt aus. Und bei dem kringeln sich nicht nur die Nackenhaare, da rollt sich alles ein, die Zehennägel, die Fingernägel, die Ohrläppchen. Was rieche ich da als Fleisch? Das rieche ich. Schwein, rieche ich auch. War günstig am Markt, ist mir wurscht. Und auf einmal hast du einen riesen Zoff. Der Heide sagt, was willst du denn? Du musst es ja nicht essen. Und der Jude sagt, ich will es nicht einmal riechen. Wie kannst du mir das antun, in meiner Gegenwart, jetzt beim Gemeinschaftsmahl, dein Steak Jupiter hier auszupacken, da? Kennst du meine Geschichte nicht? Was für eine Geschichte? Ja, sagt der Jude, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zu Schweinefleisch. 167 vor Christus, Antiochus Epiphanes, als dieser Verrückte da unsere Tempel da verunreinigt hat, Schweineblut auf die Torarollen gegossen hat, Schweineblut ins Allerheiligste hineingeschüttet hat, Schwein geschlachtet hat auf unserem Opferaltar in Jerusalem, Beschneidung verboten hat, Kaschrut verboten hat, Sabbat verboten hat. Und wie gesagt, immer wieder dieses Thema, unsere Heiligtümer mit Schwein und Schweineblut und Schweineopfer entheiligt. Und jetzt kommst du hier, hey, Alter, warst vielleicht bei der Party auch selber dabei? Du und sofort hast einen Riesenkrieg in der Gemeinde. Denn das eigentliche Thema in dem ganzen Zusammenhang ist, Juden und Heiden, je nach Lagerung, und das ist auch nicht nur einseitig, die einen freier, die anderen gebundener, die einen schwächer, die anderen stärker, hat bestimmte Tabus gehabt. No-Gos. Dinge, wo sie sagen, das geht nicht bei uns. Da friert mir das Blut in den Adern. Und gerade diese Sache mit Antiochus Epiphanes, die saß wahnsinnig tief, das hat diese Makkabäerkriege ausgelöst, die Makkabäer, die Hasmonäer am Ende sogar gewonnen haben und so weiter, den Antiochus dann besiegen konnten. Der Tempel wieder geweiht wurde, Hanukkah-Fest und so weiter. Aber das sind Geschichtstrauma bei denen, das sitzt ohne Ende. So, und jetzt kommt eben so ein Heidenchrist her und bringt da fröhlich so sein Steak Jupiter oder Burger Minerva, wie auch immer. Und dann sagt er, Moment mal, wo wohnst du? Ja, dann sagt der Jude, da drüben, da oben im Villenviertel. Ah, ich arbeite im Hafen und ich verdiene wenig. Du bist jemand, der Vermögen hat. Du kannst am Tag 17 Mal baden. Reinlichkeit, doch, das gab's. Dir geht's gut, ich habe wenig. Und jetzt habe ich endlich mal was, das passt, und sagst du, wegen deiner religiösen Skrupel soll ich jetzt darauf verzichten. Versteht ihr, wie das eine Gemengelage ergibt, wo man sagt, das ist so können wir nicht miteinander umgehen. Und Paulus schreibt ein ganz langes Kapitel nur um diese Frage willen, wie geht man da miteinander um, wenn man aus so verschiedenen Hintergründen kommt, so verschiedene Überzeugungen hat, diese Tabus hat, diese No-Gos hat. Und wie gesagt, hier steht es, eine Frage kultischer Reinheit, Speisegesetze ging's, rein und unrein, Götzenopfer, Fleisch und Wein, im Hintergrund diese traumatisierenden Erfahrungen mit Antiochus Epiphanes dem IV., Schändung des Tempels. Heiden wiederum hatten Kulte im Hintergrund, die den Vegetarismus hochhielten und, und. Dann gab es noch Tage, und dann, die man hielt und so weiter. Ich lese weiter. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Und wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, immer diese bestimmten Fleischsachen im Blick, gell? Der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Also Christus ist die Mitte unseres Lebens. Nicht wir selber, nicht wir einander. Er ist die Mitte. Wir leben ihm, wir gehören ihm. Wir haben ihn als Mitte. Und diese Sache sortiert Paulus in diesem Kapitel einigermaßen gründlich aus und gibt da auch Handlungsanweisungen, wo er sagt, richtet nicht, streitet nicht, zankt nicht, nehmt Rücksicht aufeinander und du als der Stärkere, der Fleisch essen kann, auch wenn es von einem Götzenopfer kommt, dann mach das bitte nicht jetzt in Gegenwart von deinem jüdischen Mitbruder, sei du ihm kein Ärgernis, nimm du Rücksicht auf ihn und dräng ihm das auch nicht auf und sag, wärst du richtig frei in Christus, könntest du das Fleisch essen und so weiter. Ihr wisst, wie es alles geht. Und diese Sache hier liefert einen Paradefall, würde ich fast sagen, für ganz viele Themen. Wir schaffen nicht alles, ich weiß schon, aber wir kriegen hier einen Paradefall für das, wo in der Gemeinde heute oft Leute zusammenkommen, wo es um praktische Frömmigkeit geht, wo es um die Frage geht, was darf denn ein Christ jetzt, was darf er denn nicht? Was ist gebunden, was ist gelöst, was ist frei? Und da haben wir natürlich heute genauso wieder die gleichen Querelen und die Nöte und Probleme. Ihr kriegt das übrigens alles im Klartext. Ich kann's nicht. Welche Musik darf ein Christ hören? Und ich habe nicht wenige Bücher gefunden im Laufe meiner langen Jahre, wo klar gemacht wurde, bestimmte Musik für Christen, No-Go. Lässt sich heute keiner was dreinreden. Aber Musik, Thema in den Gemeinden. Alte Musik, neue Musik, Lobpreis oder nicht? Wie laut? Schlagzeug? Nicht? Sind Gemeinden auseinandergeflogen in der Frage wegen der Musik? Okay? Und du kannst bei Musik fast keine rationale Diskussion führen. Da geht den Leuten sofort der Feitel in der Hose auf. Das ist knallig. Ich sag, Musik ist vor allem ein Problem, wenn sie über 120 Dezibel ist. Ja, da fangen nachhaltige Gehörschäden, bei 140 bist du tot. Bei 140 Dezibel bist du tot. Das ist Fakt. Im Ernst. Bei 120 hast du dauerhafte Hörschäden. In Österreich sind 18% der Grundwehrdiener, die eingezogen werden müssten zum Grundwehrdienst, untauglich, weil sie Hörschäden haben, weil sie so durch die Gegend fahren. Da geht es jetzt nicht um Frömmigkeit, da geht es um Sachinformation. Es gibt ganz bestimmte Dinge, das sind Fakten. Und nach denen muss man die Dinge dann beurteilen. Oder Fernsehen, Internet. Ich habe nicht wenige Sachen gehört, die gesagt haben, Fernsehen ist vom Teufel. Christ darf nicht Fernsehen. Andere sagen, ja, schlaf weiter. Wir haben einen Prediger in Österreich, irgendwo in Salzburg, in Schwurst, der vertritt diese These, Christ sieht nicht fern. Und er sagt, wenn du wissen willst, ob Fernsehen für dich erlaubt ist, dann nimm dein Fernsehgerät und geh damit in den ersten Stock deines Hauses und tritt auf den Balkon und dann befiehlst du dieses Fernsehgerät dem Herrn an. Wie ist mit Rauchen, wie ist mit Alkohol, Lotto, Kartenspielen, Naturkost? Darf ich als Christ homöopathische Mittel verwenden? Was ist, wenn ich an eine biologisch dynamisierte Karotte gerate? Kein Scherz, glaub mir's. Und über diese Fragen, da wird gestritten und gespalten. Dann geht es um Detailfragen in Lehrfragen. Welche Auffassung muss man haben zum tausendjährigen Reich? Zur Evolutionstheorie? Welches Verständnis von Taufe und Abendmahl? Welche Charismen darf es heute noch geben und welche nicht? Welche Gemeindestruktur ist biblisch? Wie entscheidet man sich richtig für Jesus? Über all diese Dinge, da gibt es ganz tief verwurzelte Überzeugungen, die werden alle zu Streitobjekten und sind alle geeignet und haben es auch schon x-mal gemacht, dass Leute in der Gemeinde auseinandergelaufen sind. Ich weiß von Gemeinden, die sich gespalten haben über der Frage, ob Römer 7 von Paulus in der Zeit vor seinem Gläubigwerden redet oder danach, haben die eine Gemeindespaltung hingelegt. Ich weiß um Gemeinden, die sich gespalten haben, weil sie sich nicht einigen konnten auf den Zeitpunkt der Entrückung. Und ich sage, dann wartet doch mit der Gemeindespaltung, bis die Entrückung kommt. Dann bleiben die einen hier, die anderen gehen weg. Pause. Oh my goodness, yeah.